Mene, mene, tekel, uparsin. Das waren Worte, die der König von Babylon an der Wand geschrieben sah und in Angst und Schrecken verfiel. Wir haben darüber letzte Woche gehört im Rahmen unserer Predigtserie aus Daniel 5. Und keiner konnte erklären, was es damit auf sich hat. Bis dann Daniel gerufen wurde. Und Daniel konnte durch den Geist Gottes erkennen, was es damit auf sich hatte. Daniel verkündigte den Menschen und vor allem dem König dort, dass diese Worte bedeuten, dass die Zeit seiner Herrschaft, ja die Zeit des babylonischen Reiches zu einem Ende gekommen ist. Das Reich würde an die Meder und Perser fallen und Daniel verkündigt das und der König tut etwas ganz Erstaunliches. Anstatt jetzt noch mehr in Angst und Schrecken zu verfallen, darüber, dass jetzt seine Herrschaft ein Ende haben soll, scheint er das gar nicht so richtig zu verstehen. Denkt, hey cool, dass der das weiß, befördert ihn und beschenkt ihn noch reich und in der Nacht stirbt er. Und damit endet das babylonische Reich. 65 Jahre, nachdem die Babylonier Jerusalem das erste Mal belagert und besiegt hatten und viele junge Menschen weggeführt hatten ins Exil, unter ihnen auch Daniel und seine drei Freunde, kommt nun diese Fremdherrschaft zu einem Ende. 65 Jahre haben Daniel und seine Freunde unter der Herrschaft der Babylonier gelebt. Und nun nicht mehr. Heute kommen wir zu Kapitel 6. In diesem Kapitel sind die Babylonier nicht mehr dabei. Die Meder und Perser haben übernommen. Und aus dem kleinen Teenager Daniel, um den es am Anfang des Buchs Daniel ging, ist nun ein älterer Herr, so um die 80 geworden. Es ist mir wichtig, dass wir das klar vor Augen haben, denn wenn man Kinderbibeln aufschlägt, da sitzt so ein ganz junger Kerl in der Löwengrube. Also uns sollte klar sein, das ist eher der Seniorenkreis. Unser heutiger Predigttext berichtet wirklich über den Abschluss der Zeit, die Daniel und seine Freunde in Babylon hatten, nun unter Fremdherrschaft. Die ersten 5 Kapitel haben uns wirklich den Lebensweg von Daniel im Exil, im babylonischen Exil gezeigt. Wenn ihr euch ein bisschen auskennt, dann wisst ihr, das Buch Daniel geht aber noch 6 weitere Kapitel weiter, das stimmt. Aber diese 6 nächsten Kapitel sind Visionen, die Daniel hatte und die alle irgendwo zwischen Kapitel 1 und Kapitel 6 angesiedelt sind. Also in gewisser Weise kommen wir hier jetzt ans Ende der Zeit Daniels. Und wir sehen dabei, dass Daniel bis ins Alter, bis ins höhere Alter Gott treu geblieben ist, an ihm festgehalten hat, auf Gottes Hilfe vertraut hat. So wie er das schon als Teenager zu Beginn des Exils getan hatte. Ja, von daher hoffe ich, dass wir staunen über Daniel. Er ist wirklich ein Vorbild für Jung und Alt. Und er ist noch viel, viel mehr. Und dazu kommen wir noch. Ich möchte mit uns den Bericht aus Daniel 6 in 5 Episoden betrachten. Ihr habt die Überschriften dieser 5 Episoden im Gottesdienstblatt. Und wenn ihr die hintereinander weglest, dann lest ihr wirklich die Kernbotschaft von Kapitel 6. Das ist der Sinn dieser Struktur. Die Kernbotschaft lautet also schlicht und ergreifend: Der geisterfüllte Knecht wird von bösen Intriganten angeklagt und wegen seiner Treue zu Gott zum Tode verurteilt. Doch Gott rettet den Unschuldigen oder den Gerechten und soll deshalb von allen Menschen angebetet werden. Okay, das ist die Kernbotschaft von Daniel 6. Das ist die Kernaussage hier in unserem Text. Der geisterfüllte Knecht wird von bösen Intriganten angeklagt und wegen seiner Treue zu Gott zum Tode verurteilt. Doch Gott rettet den Unschuldigen und soll deshalb von allen Menschen angebetet werden. Und bevor wir das entfalten und dann noch mehr darüber nachdenken wollen, was das eigentlich genau mit uns zu tun hat, möchte ich mit uns beten, dass der Herr uns hilft, dieses Kapitel zu verstehen. Himmlischer Vater, so kommen wir im Gebet zu dir. Wir beten zu dir, dem heiligen Gott, dass du zu uns redest durch dein heiliges Wort. Wir wollen dich bitten, dass du durch deinen Geist an uns wirkst, dass du unsere Herzen auftust, sodass wir Acht haben auf das, was du uns zu sagen hast, dass du uns dein Wort aufschließt, damit wir darin dich erkennen. Herr, so sprich du. Hilf mir, ein treuer Botschafter zu sein, dessen, was du uns zu sagen hast. Das erbitten wir in Jesu Namen. Amen. In den ersten vier Versen sehen wir, dass der Herrschaftswechsel Daniel nicht wirklich viel anhaben konnte. Brachte keine wirklichen Nachteile mit sich. Ich lese uns die ersten vier Verse. Daniel 6, die Verse 1 bis 4. Und Darius aus Medien übernahm das Reich, als er 62 Jahre alt war. Und es gefiel Darius, über das ganze Königreich 120 Statthalter zu setzen. Über sie setzte er drei Fürsten, von denen einer Daniel war. Ihnen sollten die Statthalter Rechenschaft ablegen, damit der König der Mühe enthoben wäre. Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn es war ein überragender Geist in ihm. Darum dachte der König daran, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Ja, also wie schon zuvor unter der Herrschaft der Babyloner, wird nun auch Daniel hier wieder in eine Stellung von großer Macht befördert. Das ist bemerkenswert. Denn Daniel ist ja kein Einheimischer, er ist weder einer der Meder und Perser, noch einer der Babyloner. Er ist eigentlich ein Sklavenjunge, der mitgebracht wurde, nachdem sie Jerusalem besiegt hatten. Und dieser Fremde, dieser Sklavenjunge, dieser Knecht, wird hier befördert zu einem der drei höchsten Fürsten im Land. Ja, tatsächlich war er offensichtlich so überragend in seinem Dienst, dass der König Darius daran dachte, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Der Grund, warum Daniel so wertgeschätzt wurde, sowohl von den Babylonern wie auch jetzt von den Medern und Persern, das lesen wir hier zu Beginn von Vers 4. Nicht? Da heißt es nämlich, dass er von einem überragenden Geist erfüllt war. Der Geist Gottes lebt in ihm und befähigt ihn, große Dinge zu tun. Und er setzt sich damit auch ein. Das heißt, er übertraf dann auch alle anderen. Nun, wir sind noch ganz am Anfang der Predigt, aber das darf uns schon mal herausfordern, oder? Auch wir haben den Geist Gottes, wenn wir zu Jesus Christus gehören, wenn wir Christen sind, hat Gott uns seinen Geist gegeben, diesen gleichen, überragenden Geist. Und auch wir sind dazu berufen, uns mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat, uns einzusetzen. Auch wir leben als Fremdlinge in einer Welt, zu der wir nicht mehr wirklich gehören, wenn wir zu Christus gehören. So beschreibt uns der erste Petrusbrief als auserwählte Fremdlinge in dieser Welt. Aber auch wir sollten in dieser Welt mit dem, was Gott uns gegeben hat, uns so einsetzen, dass die Menschen um uns herum sehen, diese Menschen haben einen überragenden Geist und eine Bereitschaft, sich zu engagieren mit dem, was Gott uns gegeben hat. Das sehen wir hier in Daniel. Aber Daniel machte sich damit nicht nur Freunde. Er hatte ganz offensichtlich auch viele Neider, die ihn loswerden wollten. Und davon lesen wir dann ab Vers 5. Hier kommen nun böse Intriganten in den Fokus, die den geisterfüllten Mann Gottes angeklagt haben. Ich lese uns Vers 5 und folgende. Da trachteten die Fürsten und Statthalter danach, an Daniel etwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet wäre. Aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden, denn er war treu, sodass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden konnte. Da sprachen die Männer, wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden, es sei denn wegen seiner Gottesverehrung. Da kamen die Fürsten und Statthalter eilends vor den König gelaufen und sprachen zu ihm, der König Darius lebe ewig. Es haben die Fürsten des Königreichs, die Würdenträger, die Statthalter, die Räte und Befehlshaber alle gedacht, es solle ein königlicher Befehl gegeben und ein strenges Gebot erlassen werden, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten wird von irgendeinem Gott oder Menschen, außer von dir, dem König allein, zu den Löwen in die Grube geworfen werden soll. Darum, o König, wollest du ein solches Gebot ausgehen lassen und ein Schreiben aufsetzen, das nicht wieder geändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist. So ließ der König Darius das Schreiben und das Gebot aufsetzen. Ja, wir sehen hier also, die Fürsten und Statthalter, die schmieden eine Intrige gegen Daniel. Er ist ihnen ein Dorn im Auge, so sehr ein Dorn im Auge, dass sie ihn loswerden wollen. Denn er gefährdet ihre Machtposition. Das Problem war nur, dass sie keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden können. Nichts. Nichts, wo er untreu ist. Kein Vergehen, kein Grund zur Anklage. In allem treu. Nur eines konnten sie finden. Denn ihnen war klar, dass Daniel seine Treue zu Gott noch wichtiger ist als sein treuer Dienst im Königreich. Und genau da setzen sie an. Aber bevor wir über die Intrige nachdenken, denke ich, es ist wieder gut, nochmal auf Daniel zu schauen. Könnte man das von dir sagen? Dass es nichts gäbe, was Menschen gegen dich vorbringen könnten? Nichts? Kein Vergehen? Keinen Grund zur Klage? Könnten Menschen überlegen, was kann ich gegen ihn tun? Was kann ich gegen sie tun? Und sie finden nichts. Nichts, was sie gegen dich vorbringen könnten. Außer, dass du Gott in allem treu bist. Also mich fordert das sehr heraus. Mich überfordert das. Wenn Menschen gegen mich eine Klage vorbringen wollten, gäbe es alles Mögliche, was sie vorbringen könnten. Zu Recht. Und mein Glaube ist sicherlich nicht immer so konsequent, dass man sagen könnte, er ist dem Herrn immer vollkommen treu. Aber bei Daniel war das so. Was für ein vortrefflicher Glaube, der noch dazu so bekannt ist, dass seine Ankläger darum wissen und wissen, nur an diesem Punkt können sie ansetzen. Um ihn dann wirklich loszuwerden, müssen sie auch noch lügen. Denn obwohl sie natürlich Daniel nicht konsultiert haben, behaupten sie, dass alle Würdenträger, alle Fürsten, Statthalter, Räte, Befehlshaber miteinander diesen Plan gemacht hätten. Stimmt natürlich nicht. Daniel war ganz sicher nicht gefragt worden. Interessant ist dann, dass Darius dem zustimmt. Wir werden später sehen, dass Darius eine besondere Wertschätzung für Daniel hat und offensichtlich auch gewisse Erkenntnisse schon hat. Aber auch das können wir wahrscheinlich etwas nachvollziehen. Wenn man so ganz den Bauch gepinselt bekommt, wenn alle sagen, du bist so toll, da sollte wirklich keiner irgendwen anders noch anbeten. Du allein verdienst Anbetung, Ehre. Und Darius lässt sich überzeugen. Ja, dann bin ich vielleicht wirklich so toll. Dann habe ich es wohl verdient. Und so ließ der König Darius das Schreiben und das Gebot aufsetzen, wie es hier dann heißt. Wir sehen, was dann geschieht, ab Vers 11. Daniel hört von diesem Gebot und wir sehen, wie er darauf reagiert. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem. Und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete und lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Da kamen jene Männer eilends gelaufen und fanden Daniel, wie er betete und flehte vor seinem Gott. Da traten sie vor den König und redeten mit ihm über das königliche Gebot. O König, hast du nicht ein Gebot erlassen, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten würde von irgendeinem Gott oder Menschen, außer von dir, dem König, allein zu den Löwen in die Grube geworfen werden soll? Der König antwortete und sprach, das ist wahr und das Gesetz der Meder und Perser kann niemand aufheben. Sie antworteten und sprachen vor den König, Daniel, einer der Gefangenen aus Juda, der achtet weder dich noch dein Gebot, das du erlassen hast. Denn er betet dreimal am Tage. Als der König das hörte, wurde er sehr betrübt und war darauf bedacht, Daniel die Freiheit zu erhalten und mühte sich, bis die Sonne unterginge, ihn zu erretten. Aber die Männer kamen wieder zum König gelaufen und sprachen zu ihm, du weißt doch, König, es ist das Gesetz der Meder und Perser, dass alle Gebote und Befehle, die der König beschlossen hat, unverändert bleiben sollen. Da befahl der König, Daniel herzubringen, und sie warfen ihn zu den Löwen in die Grube. Ja, also Daniel hatte sich in Babylon vieles gefallen lassen. Wir haben gesehen, Daniel hat viel ertragen. Man hatte ihm seinen Namen genommen und ihm einen neuen Namen gegeben. Man hatte ihn in das Bildungssystem der Babylonier gesteckt, hinein in die Gottlosigkeit dort. Er hatte sich trotzdem immer zum Wohle des Volkes engagiert. Zum Wohle des Volkes, das ihn aus seiner Heimat verschleppt hat. Aber eins kam für Daniel nicht in Frage. Seine innige Beziehung mit Gott, die ließ er sich nicht verbieten. Und deswegen macht er einfach so weiter wie zuvor, so als gäbe es dieses neue Gebot nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so langsam kommen wir aus dem Staunen über Daniel gar nicht mehr raus, oder? Also stell dir mal vor, jemand würde dir sagen, 30 Tage darf niemand angebetet werden. Ja? Was würdest du machen? Du gehst nach Hause, machst die Tür zu, Fenster zu, setzt dich ganz normal auf deinen Stuhl und denkst, der Herr, der hört ja auch mein Gebet, wenn ich die Lippen nicht auftue. Du würdest einen Weg finden, um irgendwie drumherum zu arbeiten, oder? Ich meine, wer ist so blöd, dass er einfach so weitermacht wie zuvor, wenn das so gefährlich ist? Aber Daniel versteht, wenn ich jetzt anfange, Dinge anders zu machen, nur aus Angst, dann werde ich letztendlich dem untreu, dem ich immer gedient habe. Und so macht er weiter. Er betet mutig und für alle sichtbar weiter, so zu Gott, wie er schon immer getan hat, im Vertrauen darauf, dass Gott der Allmächtige ist. Er verdient seine Anbetung. Keinen Kompromiss. Nicht ein klein bisschen. Und interessanterweise, Daniel ist so bekannt für seine Treue zu Gott, dass die Intriganten ja genau darauf gewettet haben. Die waren sich sicher, er würde das tun. Und dann bringen sie ihre Anklage natürlich so, als wenn das für sie selber eine ganz große Überraschung ist. War da nicht nochmal was mit einem Gesetz? Ups, jetzt haben wir auf einmal den Daniel getroffen. Wie konnte das nur passieren? Wir merken so richtig, wie verlogen die unterwegs sind. Das ist ja nicht, dass sie sagen, ja, haha, jetzt haben wir nicht Darius, wir haben das Gesetz extra gemacht, um ihn zu kriegen. Nee, die tun so, als wenn das alles, ach, hups, jetzt, ach, dann ist er halt tot. Worauf sie, oder womit sie wohl nicht gerechnet haben, ist, dass Darius eine so hohe Wertschätzung für Daniel hatte. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Darius, der sich eben noch hatte den Bauch pinseln lassen, der stört sich jetzt überhaupt nicht daran, dass Daniel das Gebot bricht. Er stört sich überhaupt nicht daran, dass Daniel nicht den König anbetet, sondern weiter Gott anbetet. Ja, tatsächlich ist seine einzige Sorge, wie er Daniel helfen kann. Wir wissen nicht genau, was er versuchte, aber es ist interessant, was wir hier lesen. Er war darauf bedacht, Daniel die Freiheit zu erhalten und mühte sich, bis die Sonne unterging, ihn zu erretten. Aber all sein Mühen ist vergebens. Die Intriganten lassen nicht locker. Sie sind da und fordern den Tod Daniels. Und der König gibt letztendlich nach. Und so wird Daniel den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Seht ihr, an dieser Stelle scheint alles vorbei zu sein. Daniel hat ein so vorbildliches Leben geführt. Gut 80 Jahre. Gut 65 Jahre im Exil. So wunderbar, so treu. Und nun nimmt sein wunderbares Leben ein so tragisches Ende. Er wird zum Opfer von Intriganten und er wird zum Opfer von einem König, der zu schwach ist, um sich durchzusetzen. Doch dann sehen wir, dass es irgendwie Hoffnung gibt. Zweite Hälfte von Vers 17, da heißt es, der König aber sprach zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Das Zeugnis von Daniel muss beeindruckend gewesen sein, dass der König das sagt, oder? Ich meine, wen würdest du an eine Wand stellen mit dem Erschießungskommando davor und sagen, aber vielleicht hilft dir ja dein Gott. Feuer. Das ist genau das, was passiert. Er wirft ihn jetzt in die Löwengrube. Und sie brachten einen Stein, den legten sie vor die Öffnung der Grube, den versiegelte der König mit seinem eigenen Ring, mit dem Ring seiner Mächtigen. damit nichts anderes mit Daniel geschehe. Doch dann sehen wir, was geschieht. Der König ging weg in seinen Palast und fastete die Nacht über und ließ kein Essen vor sich bringen und konnte auch nicht schlafen. Früh am Morgen, als der Tag anbrach, stand der König auf und ging eilends zur Grube, wo die Löwen waren. Und als er zur Grube kam, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Der König sprach zu Daniel: Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, auch retten können von den Löwen? Daniel aber redete mit dem König: Der König lebe ewig. Mein Gott hat seinen Engeln gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, sodass sie mir kein Leid antun konnten. Denn vor ihm bin ich unschuldig. Und auch gegen dich, mein König, habe ich nichts Böses getan. Da wurde der König sehr froh und ließ Daniel aus der Grube herausziehen. Und sie zogen Daniel aus der Grube heraus und man fand keine Verletzung an ihm. Denn er hatte seinem Gott vertraut. Da ließ der König die Männer, die Daniel verklagt hatten, holen und zu den Löwen in die Grube werfen, samt ihren Kindern und Frauen. Und ehe sie den Boden erreichten, ergriffen die Löwen sie und zermalmten alle ihre Knochen. Was für ein Bericht. Also wir sehen diese Löwen, das wird am Ende deutlich, das waren keine possierlichen, gezähmten Löwen, ja, die mit denen man einfach so ein bisschen Streichelzoo spielen konnten, die waren echt gefährlich. Aber Darius hat irgendwie so diese Hoffnung und früh am Morgen, heißt es hier, als der Tag anbrach, da eilt er zum vermeintlichen Grab Daniels, zur Löwengrube und tatsächlich, er lebt. Er verkündigt, wer ihn gerettet hat, sein Gott hat ihn gerettet. Der Gott, vor dem er unschuldig ist, genauso wie vor dem König. Der Erzähler greift das dann direkt im Anschluss nochmal auf, als er dann erklärt, dass Daniel seinem Gott vertraute, mitten in der Löwengrube. Der, der auf Gott vertraut, lebt. Gott hat ihn gerettet. Im Gegensatz zu König Darius, dem mächtigen König Darius, der letztendlich zu feige war, sich gegen die Oberen im Volk durchzusetzen, lässt sich Gott vor nichts und niemand aufhalten. Gott ist ein mächtiger Retter. Und natürlich erwartet man am Sonntag in der Gemeinde nichts anderes, als dass dann gesagt wird, natürlich ist Gott mächtiger als ein paar hungrige Löwen. Aber ich frage mich, ob das in deinem Leben wirklich schon angekommen ist. Ist dir das klar? Es gibt nichts und niemand, der es mit Gott aufnehmen kann. Keine Leute, die ihr nachstellen, kein Mobbing bei der Arbeit, keine Krebserkrankung, nicht das hohe Alter, keine finanziellen Notlagen. Gott ist stärker. Gott ist mächtig. Gott kann retten. Darius erlebt das hier. König Darius erlebt das. Das ist voller Freude und voller Staunen. Und ich hoffe, dass ihr es schafft, mal einen Moment die Mundwinkel hochzuziehen und sagen: Halleluja! Amen! Immer, ich weiß, es ist heiß und gestern Abend das Spiel ging spät. Aber ich hoffe, wir können hier ein bisschen mitmachen. Voller Staunen, voller Freude. Wie Darius. Darius konnte nicht retten. Gott kann. Gott kann. Und jetzt sieht Darius, wer allein mächtig ist. Er erkennt die Intriganten als das, was sie wirklich sind. Ihm wird sofort klar, die haben gelogen und deswegen werden sie jetzt gestraft. Die Bösen werden gerichtet und der Gute siegt. Das ist dann auch das, was Darius dazu veranlasst, am Ende unseres Kapitels, alle Menschen dazu aufzurufen, den lebendigen, ewigen und mächtigen Retter Gott anzubeten. Hier sehen wir ja Vers 26. Da ließ der König Darius allen Völkern und Leuten aus so vielen verschiedenen Sprachen auf der ganzen Erde schreiben: viel Friede zuvor. Da wir zu den Menschen auf der Erde gehören, hören wir diese Worte als Ansprache an uns, okay? Darius hat uns was zu sagen. Viel Friede zuvor. Das ist mein Befehl, dass man im ganzen Königreich den Gott Daniels fürchten und sich vor ihm scheuen soll. Denn er ist der lebendige Gott, der ewig bleibt, und sein Reich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende. Er ist ein Retter und Nothelfer und er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. Der hat Daniel von den Löwen errettet. Und Daniel hatte große Macht im Königreich des Darius und auch im Königreich des Kyros von Persien. Und wenn er nicht gestorben ist, so lebt er noch heute. Ist ein perfektes Happy End, oder? Perfektes Happy End. Natürlich ist Daniel dann irgendwann gestorben. Nicht, dass da falsche Ideen aufkommen. Nun, die alles entscheidende Frage jetzt: Was hat das alles mit uns zu tun? Was hat diese Geschichte, was hat dieser Bericht mit dir zu tun? Nun, wir haben ja schon darüber nachgedacht, dass der Aufruf, sei wie Daniel, und ziemlich überfordert, oder? Der Text will uns Daniel zeigen als einen, über den wir staunen sollten. Wer engagiert sich in der Fremde so sehr zum Wohl der Menschen, dass er alle anderen überragt? Wer tut das? Über wen kann man wirklich überhaupt nichts Schlechtes sagen? Wer ist Gott so treu, dass er bereit ist, dafür zu sterben? Und über wen kann man zu Recht sagen, dass er vollkommen unschuldig ist und nichts Böses getan hat und Gott in allem vertraut hat? Und über Daniel? Aber doch nicht über dich und mich, oder? Nein, Daniel ist nicht da, damit wir sagen, ja, wir sollten jetzt sein wie Daniel. Daniel ist hier, damit wir erkennen, dass es einen gibt, der ist wie Daniel, den wir brauchen. Daniel soll uns hinweisen auf Jesus Christus. Genau das lehrte Jesus Christus später immer wieder. Er erklärte, dass die ganze Schrift, auch die Propheten, von ihm zeugen. Wir haben das gerade in der Apostelgeschichte gehört, wo uns berichtet wurde, wie Christus dahingegeben wurde, vom Volk böse angeklagt wurde und vom schwachen Pilatus nicht verteidigt wurde, sodass er für uns sterben konnte und auferstehen. Und sodass jeder, der auf ihn vertraut, Leben in ihm findet. Wie es die Propheten angekündigt haben. Wir schauen immer in die Propheten und sagen, wo genau steht das? Nun, die Propheten und die ganze Schrift, das ganze Alte Testament verkündet uns Christus auf vielerlei Weise. Manchmal direkt durch prophetische Vorhersagen, manchmal durch Abbilder und Schatten, die auf etwas Größeres hinweisen. Und Jesus ist in gewisser Weise der größere und bessere Daniel. So wie Daniel verließ auch Jesus seine Heimat und kam in die Fremde. Nur dass er nicht aus seinem Land verschleppt wurde, weil dieses Land Böses getan hatte und gerichtet wurde. Nein, er verließ die Herrlichkeit bei seinem Vater völlig freiwillig, um zu uns zu kommen. So wie Daniel hatte auch Jesus einen überragenden Geist. Dabei diente er durch den Geist in ihm nicht als ein Sklave, sondern als der ewige Gott und König, der um unserer Willen Knechtsgestalt annahm. So wie bei Daniel konnten auch Jesu Widersacher nichts an ihm finden, nichts Schlechtes an ihm finden. Doch Jesus betete nicht nur Gott treu an, er war selber Gott. Er ist Gott und wurde genau deshalb von Intriganten verklagt und verurteilt. So wie Daniel letztendlich dem Tod überantwortet wurde, weil Darius mit seinen Versuchen scheiterte, Daniel zu retten, wurde Jesus gekreuzigt, weil Pilatus mit seinen Versuchen scheiterte, Jesus zu retten. Doch während Daniel letztendlich von Gott vor dem Tod bewahrt wurde, musste Jesus wirklich sterben. Aber so wie am frühen Morgen dann Darius zum Grab kommt, um zu sehen, was geschehen ist, kommen am frühen Morgen, einige hundert Jahre später, einige Frauen zum Grab, um zu sehen, was dort geschehen ist. Und so wie Darius erfährt, er lebt, dürfen auch diese Frauen erfahren, er lebt. Der eine wurde bewahrt, der andere ist wahrhaftig auferstanden. Da, wo das Happy End bei Daniel nicht ganz passt, denn er ist letztendlich gestorben, können wir sagen, bei Jesus Christus. Und obwohl er gestorben ist, lebt er noch immer. Ihr Lieben, dieser Text will uns auf Jesus hinweisen. Und von daher möchte ich uns einladen, lasst uns über Daniel staunen. Lasst uns staunen darüber, wie groß und wie treu und wie gut er ist. Und dann lasst uns über ihn hinausschauen auf den, dessen Abbild und Schatten er ist, auf Jesus Christus. Lasst uns staunen darüber, wie groß und wie gut und wie mächtig er ist. Er, der allein wirklich ein komplett fehlerfreies, sündloses, gutes Leben geführt hat. Und er dann verraten und verurteilt und brutal gekreuzigt wurde. Warum? Damit Menschen, die nicht sind wie Daniel, sondern wie du und ich, Menschen, an denen sehr wohl etwas gefunden werden kann, das nicht perfekt ist, Menschen, die nicht vollkommen unschuldig sind vor Gott und den Menschen, damit solche Menschen gerettet werden können und nicht den Löwen dem Fraß vorgeworfen werden müssen. Seht ihr, das Gericht hätten wir alle verdient. Wir alle tragen in uns das, was wir in den Intriganten sehen. Wir alle tragen in uns ein falsches Verlangen, selber wichtig zu sein. Wir alle tragen in uns diese Untreue, diese Rebellion. Und Gott sendet einen, der größer ist als Daniel, um die gerechte Strafe für unsere Schuld auf sich zu nehmen. Und er stirbt stellvertretend für unsere Schuld und überwindet den Tod. Wenn du heute hier bist und diesen Retter und Nothelfer, wie er hier genannt wird, noch nicht wirklich kennst, dann möchte ich dich einladen, lerne ihn kennen. Komm ihn in den Fokus deines Lebens. Schau auf Daniel und schau über Daniel hinaus. Staune über Daniel und erkenne den, der noch größer und besser ist. Und dann tu das, wozu Darius alle Menschen aus so vielen verschiedenen Sprachen auf der ganzen Erde aufruft. Lasst uns den Herrn anbeten, denn er ist der lebendige Gott, der ewig bleibt. Und sein Reich ist unvergänglich. Und seine Herrschaft hat kein Ende. Er ist ein Retter und Nothelfer und er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. Ich hoffe, du erkennst, dass du diesen Retter und Nothelfer brauchst. Ich hoffe, du verstehst, dass du von dir aus vor Gott nicht bestehen kannst. Ich hoffe, du gehst aus dieser Predigtserie nicht nach Hause und denkst, ja, ich will auch sein wie Daniel, dann passt alles. Sei wie Daniel, so gut du kannst. Dazu möchte ich dich herzlich einladen und ermutigen. Aber wenn du dann erlebst, was du sicher erleben wirst, dass du daran scheiterst, dann sei gewiss. Es gibt einen Retter und Nothelfer, der dir gerade aus dieser Not hilft. Einen, dem der Tod nichts anhaben kann. Seht ihr, bei Daniel haben wir eine wichtige Botschaft gelernt. Daniel überwindet den Tod, weil er Gott vertraut. So heißt es hier. Wir werden den Tod überwinden, selbst wenn wir sterben, wenn wir auf Gott vertrauen. Setz dein ganzes Vertrauen auf den Gott, der allein retten kann. Der in Jesus Christus gekommen ist, um zu suchen und zu finden, was verloren war. Um Verlorene zu retten. Damit wir in aller Ewigkeit mit ihm leben können. Die Botschaft von Daniel, und konkret die Botschaft aus Daniel 6, war eine große Ermutigung für das Volk Gottes zur Zeit Daniels. Dieser Text lehrt, lehrte damals dem Volk Israel, dass die Intriganten, die Feinde, die ihr Unwesen treiben, nicht für alle Zeit siegen werden. Dieser Text lehrte, dass die Machthaber, die das Volk Gottes unterdrücken, nicht ewig bleiben werden. Es mag oft so aussehen, als wenn das Böse siegt, aber es siegt letztendlich nicht. Der Text zeigt uns immer die Perspektive über die gegenwärtige Not hinaus. Als das Buch Daniel geschrieben wurde, erlebte das Volk Israel immer noch Fremdherrschaft und Unterdrückung. Und durch das Buch Daniel wird ihnen gesagt, die Intriganten werden nicht siegen. Die Machthaber dieser Welt kommen und gehen. Aber Gott bleibt für ewig. Und Darius betont das dreimal. Der lebendige Gott, der ewig bleibt und sein Reich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende. Amen. Er wird alles Böse richten, so wie Darius letztendlich die Intriganten gerichtet hat. Und bei ihm wird jeder Rettung finden, der ihm vertraut. So war das Buch Daniel damals schon eine Ermutigung und es ist es heute noch. Denn Gott hat sich nicht geändert. Ja, tatsächlich, wir dürfen heute noch mehr wissen. Ich glaube, das Buch Daniel spricht sehr viel mehr zu Christen, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Ich glaube, das Buch Daniel hat eine ganz andere Wirkung inmitten von Kirchen, die Verfolgung erleben. Menschen, die erleben, dass eine solche Geschichte, den Löwen zum Fraß vorgeworfen zu werden, nicht sehr weit weg erscheint, sondern eine sehr reale Gefahr ist. Und dann zu sehen, Gott ist mächtiger. Aber ich hoffe, dass dieses Buch auch für uns eine Ermutigung ist. Ich gehe davon aus, dass auch unter uns Geschwister sind, die um ihres Glaubens willen Dinge erleben, die nicht leicht sind. Die verspottet werden, die ausgegrenzt werden, die vielleicht bei der Arbeit Probleme kriegen, weil sie nicht bei allem mitmachen wollen, was die Welt uns heutzutage so vorschreibt. Und ich hoffe, dich ermutigt dieses Buch. Ich hoffe, dich ermutigt dieses Kapitel. Am Ende sehen wir Vers 24, heißt über Daniel, und sie zogen Daniel aus der Grube heraus, man fand keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Was auch immer in deinem Leben noch geschehen wird, wenn du Gott vertraust, wenn du im Glauben zu dem kommst, den Gott gesandt hat, als den besseren Daniel, als den Retter und Nothelfer, wenn du zu Jesus Christus kommst, wenn du zu ihm gehörst, dann wirst auch du eines Tages unversehrt, ohne jede Verletzung, ohne jedes Leiden, ohne jede Not vor Gott stehen. Das ist die große Zusage. An dem Punkt werden wir alle sein wie Daniel. Und dann werden alle, die jemals auf Jesus Christus vertraut haben, bevor er gekommen ist, so wie Daniel und heute, die wir zurückschauen auf Jesus Christus, werden wir alle zusammen vor dem Thron Gottes stehen und den lebendigen Gott anbeten, der ewig bleibt, dessen Reich unvergänglich ist und dessen Herrschaft kein Ende hat. Und wir werden ihn feiern und loben als den Retter und Nothelfer, der Zeichen und Wunder getan hat im Himmel und auf Erden. Ihr Lieben, bis dahin darf Daniel uns eine Inspiration sein. Bis dahin, lasst uns ihm nacheifern in seinem vortrefflichen, geisterfüllten Gottesdienst. Lasst uns danach streben, den Menschen, unter denen wir leben, zu dienen, so dass sie nichts Schlechtes über uns sagen können, außer dass wir treue Gottesdiener sind. Und lasst uns auf Gott vertrauen in jeder Lage. Aber vor allem lasst uns auf den vertrauen, der größer und besser ist als Daniel, der für uns da ist, da wo wir scheitern. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass du uns in deinem Wort Jesus Christus vor Augen malst. Er ist manchmal für uns überraschend, wenn wir das Alte Testament lesen und dann im Neuen Testament sehen, dass du uns sagst, dass die ganze Schrift von Christus zeugt, von seinem Leben und seinem Sterben und seiner Auferstehung, und wir fragen uns, wie das sein kann. Herr, danke, dass du uns das zeigst, dass wir das heute sehen durften, dass Daniel tatsächlich ein solcher Schatten, ein Hinweis auf Christus ist, dass wir in Daniel schon etwas erkennen können, wie ein Schatten, der zurückgeworfen wird von dem, der allein der wahre Retter und Nothelfer ist, Jesus Christus. Herr, ich bete, dass du die Augen unserer Herzen auftust. Ich bete, dass du unsere Herzen erfüllst mit Freude und Dankbarkeit und Gottes Lob, sodass wir dich anbeten. Denn dir allein gebührt alle Ehre und Anbetung. Amen.